Und was machst du, wenn Jan und Olli sich ausgequatscht haben? Bei BookBeat gibt's immer was auf die Ohren. BookBeat gibt dir unbegrenzten Zugang zu 75.000 Hörbüchern aus allen Genres. On- oder offline, direkt auf deinem Smartphone. Hol dir jetzt mit dem Code bookbeat.de/flauschig einen Gratismonat BookBeat Premium. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Fest und Flauschig. Präsentiert von BookBeat, deiner Hörbuch-Flatrate.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Fest und Flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Ganz genau.
Fest und Flauschig, geh gleich wieder los.
Ja, hallo.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Ja.
Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Ja, wir wollen es mal nicht übertreiben heute, wir haben Mitteilungsdrang. Schönen Sonntag erstmal. Hallo, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, es ist die Morning Show. Es sind eure gute Laune Bärchen. Wir haben gestartet den Morgen mit Maroon 5 und den größten Hits der 90er. Ein paar richtige Knaller waren schon dabei, aber jetzt geht's auch los mit der Moderation. Die erste Stunde ist immer Musik bei uns, bei unserer Morning Show. Da ist immer so ein DJ-Set zum Aufpeitschen. Ja. Jetzt geht's aber los mit der
Heute
Show.
Ist Totensonntag. Das ist der Stimmungssonntag, das ist der schönste Sonntag im Jahr, denn da kann man noch im Bett liegen, einfach mal so 6 Feet under einbuddeln unter die Daunendecke und sich nochmal schön umdrehen im Grab. Sonntag, 22.
Eine Ansage zu meinem Kollegen Böhmermann.
Ich bin der Morgen, Janni, und du bist ja früh auf, Olli.
Der früh auf, Olli. Das klingt schon wie eine Lüge in sich. Der früh auf, Olli. Ach Jan, was war das wieder für eine Woche?
Ja, was war das wieder für eine Woche? Ja, wir müssen aufpassen, dass wir schnell aus diesem Radiomoderatoren-Modus rauskommen, sonst bleibt man darauf hängen. Ich habe Leute schon erlebt, die sind als normale Menschen ins Funkhaus gegangen und sind als Radiomoderatoren nie wieder rausgekommen.
Das ist aber bei ganz vielen so. Das ist halt eine Krankheit, die Moderatorenkrankheit, die auch dir vielleicht noch irgendwann dich anfallen wird, dass du noch so moderierst.
Ja, ich weiß nicht, ich bin ja mehr so ein Content-Typ. Mir ist der Inhalt wichtig und deswegen sage ich nochmal ganz kurz das Datum, ist der 22. November, es ist wirklich Totensonntag heute. Ich weiß, ist das der Sonntag, wo man den Toten gedenkt? Weil das war, glaube ich, vor Leichnam. Was war denn letzte Woche? War Volkstrauertag letzte Woche. Nee, vorletzte
Absolut,
Woche.
Absolut, es ist immer irgendwas gerade los. Momentan fühlt sich ja jeder Tag wie ein Trauertag an. Deswegen ist es auch für die Trauertage an sich eine scheiß Zeit gerade, weil der Trauertag an sich gar nicht mehr so zelebriert wird, weil das alles ein bisschen die Stimmung vom Trauertag hat, für viele Leute jedenfalls.
Ja, es ist halt Corona. Und wir sind trotzdem weiterhin stabil dabei. Und ich muss sagen, um mal ganz kurz einen Optikcheck, Olli, du siehst, du siehst aus angemessen, würde ich sagen, für die
Uhrzeit. Ich bin ein bisschen käsig geworden, aber weißt du, was ich hier neben mir stehen habe? Meine Tageslichtlampe.
Oh, das ist ganz gut, ja, sehr wichtig, die Tageslichtlampe.
Ich weiß nicht, also sie hilft tatsächlich, weil ich wüsste nicht, wie es ohne wäre, aber ich bin der Meinung, dass das mir irgendwie hilft. Jan, ich würde die Sendung gleich mal heute mit einer Stammtischparole anfangen.
Ja, gerne.
Jogi Löw muss weg. Nach der 6-0-Niederlage gerade letztes Wochenende, also gegen Spanien, es ist wirklich nicht mehr gut. Und das ist auch so ein Posten, Jogi Löw, das sage ich jetzt mal als entfernter Fußballer, also er hat uns zum Weltmeister gemacht, dich genauso wie mich, dafür müssen wir ihm ewig dankbar sein.
Ewig.
Aber wenn man sowas macht, dann gibt es keine Steigerung mehr. Danach hat er die Weltmeisterschaft mega vergeigt und er rennt auch nur noch lethargisch herum wie so ein Weißkopfadler, der weiß, er ist da ganz oben angekommen. Da muss ein neuer wilder Hund hin. Und ich würde dem Deutschen Fußballbund hier auch mal ganz kurz sagen, dass ich ein Multitalent bin. Das wird mir jedenfalls in der Presse immer wieder bezichtigt. Also immer wieder wird gesagt, ich bin Multitalent. Und wenn mal der DFB, ich hätte zum Beispiel echt mal Bock auf neue Aufgaben.
Ja.
Und einmal probieren. Ich meine, Erich Ribbeck war auch mal zwischen Jupp Derweil oder so Typen, von denen man das nicht annimmt, dass die in so eine Position kommen. Und ich wollte das nur einmal hier kurz heute sagen, dass ich mir das zutrauen könnte. Zirkeltraining bin ich ein eiserner Hund. Bei mir müssen die richtig böckeln, die Spieler.
Ja, und das ist nämlich das große Missverständnis, dass man denkt, als Trainer braucht man irgendwie eine Art von Kompetenz. Du brauchst Unbarmherzigkeit, Empathielosigkeit, um Leute zu quälen und den unbedingten Willen zum Sieg. Wobei, ehrlich gesagt, da weiß ich nicht, ob du da am Ende nicht auch zufrieden wärst mit einem guten dritten Platz, wenn das Essen stimmt.
Also bei der ersten WM wird die Presse, wenn wir nur Dritter werden würden, ich nehme an, bei meiner ersten WM würden wir nur Dritter werden.
Hast du alles schon mit Tarotkarten alles schon ausgelegt, ne?
Habe ich alles vom Schamanen mir letzte Woche auch hier vorhersagen lassen. Auf alle Fälle ist es so, dass ich dann die Möglichkeit hätte, auch mal in so einem anderen Bereich zu glänzen. Mhm. Und vielleicht ist es auch manchmal, denke ich, nur Glückssache, wer gerade Trainer ist. Und viel wichtiger ist, dass ein paar Spieler wirklich Bock haben auf die Gesamt. Du musst darauf hoffen, dass du ein gutes Team hast.
Es ist tatsächlich genauso wie eine Demokratie ja letztlich auch die Herrschaft von Laien ist. Ne? Also wer da am Ende Bundeskanzler ist, ist egal, weil es werden, ich stelle mir immer vor, so Bundeskanzler und Bundestrainer, du hast ein riesen Team und dir werden Entscheidungen
vorbereitet. Und die machen das.
Nee, die werden Entscheidungen vorbereitet, ein Riesenstab bereitet Entscheidungen vor und du kriegst einmal am Tag zwei Zettel hingelegt und musst sagen, links oder rechts. Und letztlich ist es nichts anderes. Bundestrainer, komischerweise, finde ich eigentlich merkwürdig. So eine machtvolle Position, demokratisch nicht legitimiert, wird nicht gewählt, wird einfach bestimmt. Nee. Wer bestimmt den eigentlich? Ist das so ein Konklave wie bei der Papstwahl?
Ja, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der DFB bestimmt den tatsächlich. Ich bin da auch der Meinung, ich will Jogi Löw auch gar nicht schlecht machen. Ich bin dem sehr dankbar für diese tolle Zeit, als auch an der Seite noch von 2006 von Klinsmann hat er ja schon geglänzt. Und er ist ja wirklich ein Mann gewesen, der eine Menge gemacht hat für den deutschen Fußball. Aber es wird doch wirklich mal Zeit, das Ding jetzt mal langsam zu beenden, weil ich meine, er selber wirkt auch gar nicht mehr so, als wäre er noch einen Plan hätte. Ja, da wurden jetzt auch dreimal die Spieler ausgetauscht. Und du hast einfach alles erreicht. Ich meine, Stefan Raab hat aufgehört, der Kaiser hat aufgehört.
Stefan Raab hat wieder angefangen, er macht es bei TV Now, macht jetzt Streaming, habe ich gesehen. Er macht wieder neue Shows. Ey, und was mir mal ganz kurz, man soll nicht auf Äußerlichkeiten gehen, wegen Lokismus und sowas, ne? Aber ist ja auch aufgefallen, dass Jogi Löws Haarfrisur exakt gleich geworden ist, geblieben ist, aber das Gesicht geschrumpft ist. Man hat das Gefühl, die Haare sind so wie immer, aber das Gesicht darunter ist so ein bisschen kleiner geworden. Wie wenn das einer mit Photoshop angefasst hat, die Haare ausgeschnitten und an der Ecke so ein bisschen kleiner gezogen, unten mit gedrückter Shift-Taste. Bisschen kleiner gemacht.
Ich habe gehört, das ist ein Pfiffi, also das ist kein echtes Haar. Das hat mir jemand erzählt, der in der Friseurbranche ist. Das ist natürlich
jetzt nicht Udo Walz.
Heißes
nicht,
Eisen, was
nicht Udo Walz.
Aber es könnte sein, dass, weil ich habe den noch nie anders gesehen. Seit der da ist, sind die Haare, die fallen gleich. Das auch nicht. Ich habe durchgezählt, da ist nicht ein Haar ausgefallen.
Und das ist wirklich krass. Und ganz gut, das ist nämlich diese. Es gibt ja zwei Perückenstrategien. Die eine ist die Unauffälligkeitsstrategie, möglichst unauffällig eine Perücke aufsetzen, dass man es nicht sieht. Und die zweite Strategie ist die Auffälligkeitsstrategie. Die Haare so weird, dass alle Leute denken, das ist so schlecht, das kann unmöglich eine Perücke sein. Das ist einfach einer, der hat so weirde Haare, das würde er sich nicht trauen, dass das künstlich ist. Und das könnte sein, dass es Jogis Strategie ist. Aber ganz kurz, weil das heute Abend gerade rumkam, Udo Walz ist gestorben. Der Mann, der, ich glaube, Angela Merkel
ich wollte genau die Einleitung jetzt auch gerade mit den
und
Haaren
Jogi bringen. Löw die Frisur fürs Leben gegeben hat. Ich glaube auch die Frisur von Jogi Löw.
Von Angela Merkel tatsächlich. Und ich muss sagen, dass mich das wirklich sehr getroffen hat, weil ich mit dem ein paar Mal zusammen gedreht habe und den als einen ausgesprochen tollen Typen kennengelernt habe. Ich habe den mal nach Hause gefahren. Da habe ich noch in Schmargendorf gewohnt. Mhm. Vor 6 Jahren haben wir zusammen gedreht. Diese wirklich fantastische Rubrik bei Zirkus Halligalli, bei Anruf Udo, wo Udo Walz 1000 Mark, André, unvergessen, meinen Kumpel angerufen hat und sie als meine Person ausgegeben hat. Und danach habe ich ihn nach Hause gefahren. Der hat damals ein paar Straßen von mir entfernt gewohnt. Ein wahnsinnig, wie man so schön sagt, ein Original. Und jetzt ist er tot. Ja, mit 76 Jahren gestorben. Ja. Vor 2 Wochen ein komatösen Tiefschlaf gefallen, also ins Koma gefallen, nachdem er, glaube ich, einen Diabetes-Schock hatte. Schade, finde ich,
Ich
war sogar mal beim Friseur bei Udo Walz, der mir die Haare schneiden lassen.
Und Angela Merkel Bob gemacht. Das ist auch die große Legende. Viele Leute sind zu Udo Walz gegangen, der hat, glaube ich, 80 Läden in Berlin, aber nur West-Berlin. Nach Ost-Berlin durfte er nicht. Der hat noch so ein ganz altes Visum gehabt. Das galt auch noch nach Mauerfall. Udo Walz ist für mich das personifizierte West-Berlin. Wenn man 3 Minuten am Savini-Platz saß, war die Wahrscheinlichkeit bei 98%, dass man Udo Walz über den Weg gelaufen ist. Ist wirklich so in Berlin.
Der war auf alle Fälle ein bunter Hund und hatte einige Läden. Ich war in einer ganz kleinen Filiale, die damals auch in Schmargendorf
war. To go, das ist wie Rewe to go, Udo Walz to go, das war in so einem Flughafen richtig mit drin.
Und das Geile war, dann habe ich 2 Wochen später mit ihm danach gedreht und meinte, ich war hier bei dir am Laden, habe mir die Haare gemacht und dann habe ich den Namen der Haarkünstlerin gesagt und er hat dann sofort gewusst, wer das ist. Die kleine Tschechin, ja, die mache ich gerne. So, die ist, die arbeitet fleißig und er wusste sofort von jedem, wer er ist. Und wie gesagt, ich habe mit dem sehr schöne Zeiten erlebt. Ich habe immer gedacht, jedes Mal, wenn man den sieht, den trifft man noch ganz häufig irgendwo in Berlin.
Ja, ist auch ehrlich gesagt meine einzige Begegnung mit Udo Walz, auch bei Anruf Udo. Da hat irgendwie Klaas mich mal angerufen und irgendwie eine Riesenverlade am Telefon. Und das war gar nicht so anstrengend. Anstrengend war eher die rechtliche Klärung hinterher. Haben irgendwie 80 Produktionsfirmenleute angerufen, die mir irgendwie die Rechte abschwatzen wollten für das heimlich aufgezeichnete Telefonat. Ich habe da aber nichts von gemacht. Ich habe nicht die Polizei gerufen. Ich habe ihn nicht angeklagt.
Nicht wie sonst.
Nicht wie sonst. Ich bin Entertainment-Typ. Ich mag das. Ich mag Überraschungen vor allen Dingen im Entertainment-Bereich. Ja, gestorben. Ist leider gestorben.
Rest in peace. Alles Gute. Gute Reise, Udo Walz.
Liebe Grüße, Udo Walz. Ist aber, muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil das ist das alte West-Berlin. Das ist nicht mehr so lange da. Dass die junge Generation, die weiß das gar nicht mehr, dass Berlin mal geteilt war und auch kulturell was ganz anderes war. Wenn man jetzt durch Neukölln läuft oder durch Kreuzberg, na gut, Kreuzberg war ja West-Berlin, aber durch Neukölln läuft oder durch Friedrichshain, dann denkt man, das war alles mal eins. Aber West-Berlin und Udo Walz, das ist schon mal was ganz Besonderes. Krabbenessen oben, oberste Etage, KDW. Klaus Wowereit, Udo Walz, Olli Schulz, Savini-Platz, Kudamm, mal eben einkaufen gehen im Apple Store, vielleicht mal einen Raubüberfall oder.
Neukölln war übrigens, ganz kurz mal, Neukölln war auch West-Berlin.
War auch West-Berlin. Oh, Entschuldigung, habe ich da. Ja. Oh, sorry, ich denke immer, wirklich? Ich dachte, ja. Neukölln ist Ost-Berlin gewesen und Kreuzberg West-Berlin.
Nee, also da müsste ich jetzt völlig so, falsch
liegen. Ich guck
das müsste manchmal, google das mal gleich.
Ich mach das jetzt mal eben ganz kurz. Neukölln, West-Berlin, Neukölln, Ost oder West? Neukölln ist nicht, ist East, was? East Berlin? No, ist West Berlin, Neukölln, die Berliner Mauer trennte, ja, es ist getrennt zwischen Treptow und Neukölln. Ist ja. Asche auf mein Haupt, mea pulpo.
Du hast da ja nie gewohnt, so wie ich.
Ja, man muss das wissen. Wenn man in Berlin wohnt, dann weiß man immer ganz genau, wo Ost und West ist.
Das hat ein bisschen alles gedauert, aber irgendwann ist man sowieso, das erste Jahr, wenn man in Berlin wohnt, fährt man immer da, wo die Mauer ist, mit irgendeinem Bekannten vorbei und sagt, hier war die Mauer übrigens, hier war die Mauer. Mhm. Das habe ich auch, ich glaube, ich habe immer noch diesen Reflex, Leuten, das sind die meisten wissen inzwischen, aber sagen, guck mal, hier ist die Mauer längst gelaufen, hier war das.
Sag mal, ist nicht auch Neukölln der Ort, wo letztens irgendwie 1600 Polizisten aus Sachsen nach diesem komischen Sachsenschatz gesucht haben? Die sind, glaube ich, irgendwie eine riesen Kolonne mit 3000...
Vom Remo-Clan?
In einem Remo-Clan, ja.
Remo-Clan, genau. Nicht Remo, Remo, ne?
Remo ist, glaube ich, eine Schuhmarke. Oder ist das Renault? Und es ist eine Automarke. Weiß ich nicht.
Reno ist eine Schuhmarke. Der Remo-Clan, ja.
Wo steht denn eigentlich der Remo-Clan in der Clan-Bundesliga? Über Abu Shaka, unter Abu Shaka? Wo sind denn die Miris? Wo kann man das ein? Olli Schulz, Clan-Experte, Olli Meyerheuer. Würde das jetzt mal eben kurz das Ranking. Die großen fünf
schnellen
Clans.
Schnellen Trailer einspielen. Haben wir da was? Warte mal, den. Haben wir irgendeinen Trailer? Haben wir einen.
Was?
Mal,
ich kann hier. Die großen fünf Clans.
Die großen fünf.
Nee, nicht die großen fünf. Machen wir lieber nicht, sicherheitshalber.
Ich wollte eigentlich mit dir kurz mal machen, deine fünf Lieblingsfußballer. Da war ich eigentlich noch. Hattest du mal einen Lieblingsfußballer?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand auf jeden Fall mega geil Johnny Otten, Mirko Votava, weil ich das unfassbar fand, dass Leute über 40 noch leben und Fußball spielen können. Das bin ich selber
Die sahen nur so aus, weil die alle Bertha, die waren alle unter 30 teilweise.
Rune Bratzel, Frank Neubert, Dieter Bodensky. Ey, ich würde übrigens, Dieter Bodensky habe ich letztens gesehen im Regionalfernsehen, irgendjemanden Leichtathletik-Ausstatter von Werder Bremen Leichtathletik-Mannschaft hatte, weil Dieter Bodensky jetzt im Bremer Raum, ich glaube, ein Sportbekleidungsgeschäft. Der alte Dieter Bodensky, der Torwart, kennst du wahrscheinlich auch noch, oder? Kennst du noch, oder? Werder Bremen, Torwart?
Den habe ich sehr geliebt, Dieter Bodensky.
Dieter Bodensky hat jetzt ein Sportbekleidungsgeschäft in der Nähe von Bremen und hat, glaube ich, die Leichtathletikmannschaft von Werder Bremen ausgestattet. Und da habe ich mir letztens gedacht, wenn ich Weihnachten mir was wünsche, dann Trainingsanzug von Bodensky, wo Bodensky draufsteht, würde ich mir sofort anziehen. Fand ich mega geil, war einer meiner. Dann natürlich Oliver Reck, ich war früher ja Torwart, weil ich auf dem Feld, ich bin so schnell.
Oliver Reck war der Nachfolger von Dieter Bodensky,
genau, und ich
der Fliegenfänger.
Genau, naja, das war aber ungerecht, weil er hat, glaube ich, ein Spiel verkackt und war eigentlich immer ein solider Torwart und auch, war schon Charakter, aber nicht so ein Charakter wie Tim Wiese, also war genau richtig viel Charakter. Dann Rune Bratzel, Frank Neubert, Mario Basler natürlich, alles so eine Fußballer.
Also alles Bremer, also mit Bremer Fußballern, da warst du richtig.
Aber ich war, in der Zeit, als ich richtig Fußballfan war, bis zu der Zeit, wo ich die Dauerkarte abgegeben habe, als ich aus Bremen abgehauen bin, das war wirklich die goldene Zeit von Werder Bremen, muss man echt sagen.
Absolut, das war die goldene Zeit. Kennst du Uwe Reinders noch?
Ja, der Mann, der einen Einwurf gemacht hat,
ja. Ja, der Mann mit dem Einwurftor, der ganz legendär, den fand ich irgendwie toll, weil er so ein bisschen wie mein Vater aussah.
War aber ein kleines bisschen vor meiner Zeit. Also das habe ich nicht mitbekommen. Bei mir war so Anfang der 90er bis Anfang der Nullerjahre. Das waren so meine Werder-Jahre. Und also Johnny Otten, Mirko Votava und wirklich beim Fußballbildersammeln 1987, das war so der erste Kontakt, wo ich auch noch richtig keine Ahnung vom Fußball hatte. Aber da war Mirko Votava, meine ich, auch schon dabei. Otto Rehhagel, Trainer, na klar. Und da habe ich wirklich gedacht, unglaublich, wie alt der ist, Mirko Votava. Und dann wurde der immer älter und irgendwann wurde der über 40. Und man dachte so, das gibt's doch nicht, über 40. Und heute denkt man so, Alter, ja, ey, ja, na klar kann man, warum denn nicht? Ja, ich könnte das auch noch auf dem Platz, klar, Logo.
Denken viele Männer über 40. Oh, das kann ich alles auch noch. Ich finde, das ist ja das Vermessene, wenn man dann irgendwann wirklich mit Sport aufhört, aber immer noch das Gefühl hat, man hat es noch voll drauf. Ja. Das sind die bitteren Momente im Leben, wenn du denkst, und dann merkst du, ich hab's gar nicht mehr voll drauf. Was ich voll drauf habe, ist gerade zu vergessen, was ich dir gerade noch erzählen wollte zum Thema Fußball.
Ja.
Aber So wichtig kann das nicht sein. Viele haben sich beschwert, dass ich mich über den Sexschaman lustig gemacht habe. Wir würden mit unserer westlichen Arroganz.
Ja, weißt du, warum die sich beschwert haben? Weil die wahrscheinlich selbst im Bann des Sexschamanen waren.
Ich würde ja auch gar nicht den Beruf des Schamanen. Es gibt bestimmt richtig gute Leute, wenn du da mega Bock drauf hast und so, ist gut. Aber der Sexschamane, der mit seinem Penis die Frauen reinigt von denen, die mit anderen Männern geschlafen haben, ist für mich, sorry, ein Ticken, nur so ein ganz kleines Ticken unseriös.
Ist Sexschamane eigentlich ein Ausbildungsberuf der Industrie- und Handelskammer? Kann man das irgendwie mit einer höheren Handelsschule irgendwie kombinieren? Tagsüber Berufsschule, abends dann in der Praxis Sexschamane?
Ich weiß auf alle Fälle, dass es nur ein Land gibt oder gab, wo du Okkultismus studieren kannst, und das ist Schottland gewesen. Und irgendwann habe ich mal jemanden kennengelernt, der mir erzählt hat, dass er extra nach Schottland reist, also da jetzt hinzieht und da Okkultismus zu studieren. Ob das immer noch so ist oder ob der mir damals Scheiß erzählt hat, ich war damals sehr jung, es war eine U-Bahn, weiß ich nicht. Ich bin auch noch mit ihm nach Hause gegangen.
Wer hat dir das in der U-Bahn erzählt?
So ein Typ in der U-Bahn hat mir das erzählt, ja. Ich habe mich mit dem ein paar Mal getroffen, ich weiß nur noch, dass das mich in der U-Bahn erzählt hat. Ich habe mich manchmal so, früher als ich so verloren war, mit 17, 18 in der Metal-Szene rumhing, da hat man auch mal so Leute kennengelernt, mit denen man einfach nach Hause gegangen ist. Also ich, und da hat man so Metal gehört und so eingekifft.
Du einfach so getroffen hast, nach Hause gegangen?
Ja, der kannte einen, den ich kannte, und da war so ein ganz dünner Typ. Das ist ja eine unheimliche Geschichte. Ich war so 16, 17, ich bin mit dem nach Langenhorn-Mark gefahren. Ich kannte den von 2, 3 Mal. Ich weiß, der hat eine Platte von Jane's Addiction aufgelegt hat. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, hast du schon mal was Härteres genommen als Haschisch?
Hier, guck mal in meiner Hose.
Und da bin ich dann auch, da habe ich Angst bekommen tatsächlich. Da war ich dann doch noch zu jung. Ich wollte ein wilder Typ sein, aber da war ich wirklich sehr jung. Aber früher war man noch mehr lost im Leben als heute. Heute klammert man sich an so Sachen wie soziale, um auch nicht aufzufallen, damit bloß keiner mehr auffällt. Früher fiel man auf. Früher liefen immer einsame Männer im ersten Stock vom vom Alsterhaus rum und haben so runtergestarrt, oder? Also in Einkaufszentren. Ach,
das gibt's aber immer noch. Männer, die einfach irgendwo hingehen und runtergucken oder irgendwie so komische Spleens haben, das gibt's immer noch. Wie letztens, als wir darüber gesprochen haben, was war denn das nochmal?
Ich glaube aber, dass viele das kompensieren mit Internetsachen.
Auf den Autobahnbrücken. Männer, die einfach so auf Autobahnbrücken stehen und da runtergucken und die, weil sie schon erfahrene Brückensteher sind, sich immer auf die Höhe des Mittelstreifens stellen, damit die Autofahrer keine Angst bekommen, dass alle von Weitem schon sehen, das ist einfach nur einer, der das Hobby hat, einfach mal 5 Stunden lang am Sonntag von der Autobahnbrücke runterzukommen.
Aber meinst du, dass die Leute, die heute 20 sind, das auch machen, wenn die 50, 60 sind?
Auf jeden Fall.
Aber die sind doch jetzt alle, also vor allem in vielen sozialen Medien und vielen Sachen, der Lebensentwurf ist ja ein ganz anderer. Und du bist dir sicher, dass das irgendwann auch noch so spleenige Menschen werden?
Ganz bestimmt. Und ich glaube,
Wie kommst du drauf? Mir kommt das vor, als wenn die Leute irgendwann so noch so eine gleichgeschaltete Horde an Idioten werden.
Ich habe die Theorie entwickelt. Also erstmal war das ja früher so, man musste sich als Jugendlicher abgrenzen gegen die Leute da, gegen die alten, konservativen, älteren Leute. Das ist heute nicht mehr so. Die alten, älteren Leute sind...
Heute ist viel schlimmer.
Pass auf, Theorie. Die sind immer noch... Es sind immer noch ältere Leute, aber sie kommen aus einer anderen Generation, wollen mithalten, sehen super jung aus. Und deswegen hat die Natur Folgendes eingeführt. Normal junge Leute driften einfach ab und werden ein bisschen merkwürdig, radikalisieren sich und nehmen merkwürdige Positionen ein. Menschen verändern sich im Leben. Und ich glaube, Leute, die online rumhängen, also ich glaube, dass die alte Generation, die konservative Generation, gegen die man rebelliert, dass dies nicht mehr gibt, sondern dass sich diese konservative Schicht oder Leute, die reaktionär sind oder die eine strenge Hand wollen, dass das jeden treffen kann, dass das Radikalisierungstendenzen gibt und dass es immer eine bestimmte Prozentzahl von Leuten gibt, die einfach sowas denken. Und wenn es nicht genug gibt, dann entstehen einfach neue. Und es sind in diesem Fall jetzt einfach junge Leute, du und ich, es kann jeden treffen, jederzeit durch das Internet. Und wenn man zu lange im Internet abhängt, ich glaube, ich habe jetzt zum Beispiel diese Woche, gibt es bei Twitter eine neue Funktion, die Fleets. Ich weiß gar nicht, in wie viele soziale Netzwerke ich jetzt schon irgendwelche Stories reinposten muss. Kann man nicht einfach eine App
auf erfinden. Twitter ist das, so eine Story
auch,
jetzt.
Oder ja, was? Auch eine Story oben, wie bei Facebook und bei Instagram.
Das ist aufgeregt. Das ist,
ja. Und kann man das nicht so machen, dass es nur eine App gibt, die dann aber in alle sozialen Kanäle einfach nur eine Story reinpostet? Weil ich habe keinen Bock mehr, am Tag 3-mal was Neues auszudenken. Ich habe da keinen Bock, das zu bespielen. Und ich glaube, irgendwann kommt so
eine Müdigkeit. Du bespiel das doch einfach nicht.
Mache ich auch nicht. Aber man fühlt sich so gezwungen dazu. Naja, auf jeden Fall denke ich, dass man dann irgendwann so eine Müdigkeit bekommt und dass man dann diese kleinen Dinge im Leben entdeckt. Ich muss total oft daran denken, wie du immer davon erzählt hast, dass du im Wald mit dem Hund rumgelaufen bist und dir junge Leute begegnet sind und du einfach angefangen hast, mit denen zu quatschen und irgendwann im Gespräch gemerkt hast, dass die gar keinen Bock mehr auf dich hatten und du aber einfach weiter geredet hast. Und genauso, ich glaube, das passiert, man verändert sich einfach und irgendwann, nach dieser Sendung habe ich dir das Foto geschickt, wie ich auf einer Eisenbahnbrücke stand und einfach wirklich runtergeguckt habe. Und zwar nicht, weil ich das gedacht habe, ich hole mir mal den Kick, sondern ich stand da und dachte, jetzt warte ich aber, bis ein Zug kommt, scheißegal. Und habe ich dir das Foto noch geschickt, dass ich mich auch ein Brückensteher bin und auch eine Tendenz habe dazu. Und ich glaube, das wird auch noch mehr in Zukunft.
Das wird auch immer, also ich kann dir absolut sagen, es kommt tatsächlich auch ab und zu, was ich nie gedacht habe. Ich, also man hat ja auch so eine, wenn man jung ist, also ich hatte das Ding, wenn du alleine in die Kneipe gehst, als älterer Mensch bist du ein Alkoholiker und bist auch eine verlorene Seele. Und ich bin in meiner Umgebung, wo ich gewohnt habe, ein paar Mal, auf einmal so habe ich mich alleine reingesetzt, habe ein Bier getrunken, gesehen, geil, da läuft Fußball. Ich will auch niemanden treffen. Ich will auch jetzt gar nicht mit jemandem zusammen da sitzen. Und habe mich alleine in eine Kneipe gesetzt und ein Bier getrunken und bin dann so gegangen und fühlte mich sau wohl in diesem ganzen Gefühl einfach. Also das ist vielleicht, und ich glaube, das trifft irgendwann vielleicht, aber wie ist das, wenn du mit 25 schon so ein hochmoralischer Twitter-Fighter bist, der wirklich mit einer scharfen Meinung, mit einer scharfen Haltung, wärst du dann mit 60 liberaler Typ oder wärst du dann der mieseste Spießer?
Also na, ich glaube, man lernt, je älter man wird, dass es einfach viele Zwischentöne gibt, dass du mit der Radikalität, mit der du gestartet bist, dass du das niemals durchhältst, weil du auf der menschlichen Ebene selbst mit dem, du kannst völlig unterschiedlicher Meinung sein. Wenn du dich einem kompletten, wo du politisch denkst, was für ein Arschloch, trotzdem kann er einfach geile Witze machen, dich Lust zum Lachen bringen und es kann menschlich irgendwie trotzdem stimmen. Und das musst du ja irgendwie einsortieren und das ist mir in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren so oft passiert und das passiert jeden Tag weiter, dass du einfach Zwischentöne wahrnimmst und nicht mehr so krass knallhart bist. So, selbst wenn du knallhart bist, bist du eigentlich
auch
wirklich.
Da kannst du auch gar nichts gegen machen, dass die Natur das so gemacht hat, dass deine Jugend dich durch ein mit großer Ignoranz und großer auch Schärfe und auch Wut und so durchs Leben trägt und du auch wenig Bock hast, dir was sagen zu lassen, was auch völlig, so war ich genau, ne, bin ich auch immer noch teilweise, aber so, dass man sich ungerne was sagen lässt. Mhm. Und dann kommt trotzdem irgendwann der Punkt, wo du denkst, scheiße, ich würde das alles gerne von meinem Opa oder von dem oder das alles erfahren. Jetzt sind die Ficker alle tot. Mhm. Jetzt kann ich die nicht mehr fragen. Und das ist so ein Prozess, der immer wieder, da kann sich, glaube ich, keiner von frei machen, dass dich immer wieder andere Blickwinkel da auch und vor allem, was du gerade schon sagtest, die verschiedenen Zwischentöne, die dir in deinem Leben begegnen, die einem doch ein bisschen breiteres...
Ja, und dass eben Dinge nicht eindeutig sind am Ende. Also weißt du, das ist jetzt so leicht gesagt und natürlich kann man, also mir, ich kriege total oft vorgeworfen, aber du machst das ja alles sehr einseitig. Da sage ich dann immer, ja, aber du musst unterscheiden. Auf der Bühne gibt es manchmal Gründe, warum du Themen einseitig darstellst, weil du das Gefühl hast, die andere Seite ist einfach, die du jetzt gerade auf der Bühne darstellst, die ist einfach nicht beleuchtet. Und das bedeutet aber nicht, also ein schönes Beispiel diese Woche, wir hatten zum Beispiel vor 2 Wochen in der ersten Sendung HP Baxter von Scooter. Der hat einen Song gemacht mit dem Orchester, das war mega gut, Fuck 2020. Und der war in dieser Sendung schon wieder, in der neuen Sendung, aber da war er einfach als Werbemaskottchen für Glücksspiel. Also in dem eher nicht so positiven Kontext. Aber wir haben auch gesagt, ja ey, so what, wir machen den jetzt nicht fertig, das ist halt sein Job, der verdient halt damit sein Geld. Und trotzdem kann man das doch mal abbilden, ohne dass man jetzt gleich schlechtes Gewissen haben muss. So ist es nun mal. Leute haben, die einen machen was Gutes und machen was Schlechtes. Und es gibt ganz wenig Leute, die nur gute Sachen machen und ganz wenig Leute, die nur schlechte Sachen machen. Bei den meisten ist es irgendwo dazwischen. Also Hitler hat mal, also weil
viel.
Die Bilder waren schön. Die waren nicht sonderlich originell, aber es war schön. War schon schön, hätte er mal bei bleiben sollen. Dann wären vielleicht nicht so viele Menschen gestorben.
Wo wir gerade bei alten Leuten sind und zuhören, ich habe sie endlich gesehen. Viele Hörer haben mich angeschrieben. Schau sie dir an. Die David Attenborough, der vielleicht berühmteste noch lebende Tierfilmer, hat sein Lebenswerk, also was Lebenswerk hat, seine Abschiedsdokumentation auf Netflix, ist die vor 2-3 Wochen schon rausgekommen. Mein Leben auf unserem Planeten. Und es ist, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich erzähle es jetzt direkt. Es lässt dich so klein erscheinen und es lässt dir auf einmal wie wertvoll dein Leben ist, wie wertvoll dieser Planet ist. Auf einmal ist der all der Scheiß, dein Ego und so, fällt dir so ab. Wenn du diesen Film wirklich, wenn du dich drauf einlässt, siehst du eigentlich so viele herzergreifende Szenen und auch du als, sag ich mal, mittelmäßiger Tierfreund.
Ich liebe Tiere.
Wenn du das siehst und generell, also ich kann das jedem, der es noch nicht gesehen hat, die meisten haben es schon gesehen, ich habe ganz viele Mails bekommen, guck dir das an. David Attenborough, Mein Leben auf unserem Planeten auf Netflix, das ist einfach eine unfassbar wunderschöne Dokumentation über sein Leben auf diesem Planeten, wie es schon sagt. Und er ist übrigens der neue Rekordhalter. Er hat es mit 94 Jahren geschafft, 1 Million Follower auf Instagram in unter, glaube ich, 4 Stunden zu kriegen und hat damit den Rekord von Jennifer Aniston, nachdem sie ihren Instagram, ich glaube, da bildet er sich jetzt nicht so viel drauf ein, auf alle Fälle ist er mit 94 als Tierfilmer der Mann, der am schnellsten 1 Million Follower auf Instagram bekommen hat. Und ich finde das ziemlich gut.
Cool. Gucke ich mir an bei Netflix, freue ich mich schon drauf.
Ist wirklich, wenn die Kinder schon so ein bisschen was raffen.
Ja.
Wie Lemmy mal sagte, ich habe meinen Sohn erst mit 12 kennengelernt und mit 14, vorher sind es ja eh keine richtigen Menschen. Hat er mal gesagt. Nein, aber wenn ihr merkt, dass eure Kinder eine Karotte und einen Apfel auseinanderhalten können, könnt ihr die Doku mit ihnen gucken. Kann sein, dass die auch dann euch fragen, warum habt ihr nichts gemacht, dieser Planet? Aber es ist eine wunderschöne Dokumentation. So, dann möchte ich kurz meinen Redelauf weiterlaufen lassen.
Gerne.
Es gibt, Jan, für die Fidi und Bumsi-Liste, es ist heute ein guter Song rausgekommen. Heute ist ein guter Sampler rausgekommen. Mhm. Ein Kindersampler. Und der heißt Unter meinem Bett. Inzwischen der 6. Teil. Auf dem 1. habe ich Kommissar Ärmchen gemacht. Und jetzt auf dem 6, obwohl ich glaube ich schon Francesco Wilking, der organisiert diese gesamten Sampler und fügt diese ganzen Künstler zusammen. Das ist einer der Sänger von Die höchste Eisenbahn. Der hat mich glaube ich schon zu Sampler 3 gefragt. Und wir haben das jetzt endlich geschafft für Samplers 6, dass ich auch noch einen Song raufgepackt und produziert und eingespielt habe. Und den möchte ich gerne auf die Liste packen, wenn ich darf. Von mir, Olli Schulz mit Oscar und Charlie. Das ist ein Lied über einen kurzbeiniger Esel, der auf einem elitären Pferdehof arbeitet und mit dem Hofhund zusammen abhaut und ein neues Leben beginnt.
Das ist ein Song von dir?
Ja, habe ich aufgenommen. Gut, einer der wenigen Songs, die ich dieses Jahr
aufgenommen habe. Ja, aber dann kann ich an dieser Stelle nochmal sagen, also wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, dann kauft euch doch einfach das Buch Gefolgt von niemandem, dem du folgst, von Jan Böhmermann. Das ist ein interessantes Zeitdokument und ich würde mich wahnsinnig freuen darüber, weil es wirklich ein
hat ganz... Hat doch schon jeder, Jan.
Ja, na gut. Dann natürlich auf die Fidi und Bumsi-Liste. Komm mal auch wieder zum Thema, bitte nimm es mir nicht übel, ich habe in der Sendung einen Witz gemacht über Harpe Kerkeling, weil der hat... Ganz kurz ein Harpe Kerkeling-Exkurs, weil ich den wirklich sehr bewundere. Der hat auch bei Radio Bremen echt geackert. Mit 19 hat er sich irgendwie von Birgit Reckmeier, der strengen Redakteurin mit der Peitsche, zum Unterhaltungsstar prügeln lassen. Hat wirklich echt ein paar dicke Dinge abgeliefert. Hat dann noch ein großes Buch geschrieben über sein Leben und auch über den Jakobsweg und so zu sich.
Ich lieb gefunden. Das habe ich 5-mal durchgehört. Das ist
ja ein Megabuch, finde ich wirklich ganz toll. Harpe Kerkeling, eine Legende, völlig zu Recht, darf er jetzt ein bisschen zunehmen und einen Schal tragen, denn er ist eine Legende und das Geile ist, weil er so früh angefangen hat, kann er noch schön die Zeit als Legende genießen. Der ist jetzt nicht mit 94, dass er da irgendwie zur Legende wird, sondern der ist mit 50 zur Legende geworden. Und er macht jetzt nur noch Sachen, wo er Bock drauf hat. Und er hat zusammen mit den Black Fuse, Kölner, legendäre Kölner Band, hat dann, was ist das?
Das habe ich mit 12 geschrieben, das hat meine Mutter mir gestern geschickt. Das große Lexikon, ich weiß nicht, ob du es lesen kannst.
Das große Lexikon von A bis Z.
Ja, und dann habe ich unten so Zeichnungen hingemacht und das Lexikon, da sind Komiker drin. Also das ist Inhaltsverzeichnis, habe ich da gemacht, kannst du es sehen?
Das ist ja süß. Ohne Olli, mal ohne Scheiß, so einen Scheiß habe ich früher auch gemacht, das gibt's ja nicht.
Und dann habe ich eine Liste mit meinen Lieblingskomikern gemacht. Hier gibt's auch Fernsehsendungen auf Seite 10.
Zeig mal. Warte mal,
Seite 10, muss ich ganz kurz mal hier rumblättern,
ja.
Das müsst ihr... Und die Moderatoren der Fernsehsendung habe ich hier aufgeschrieben. Kannst du wahrscheinlich nicht lesen.
Das kann ich jetzt nicht lesen. Lies doch mal ganz. Alfred Biolek, Joachim Fuchsberger.
Auf los geht's los. Okay, hier. Du sagst mal die Moderatoren. Ich hab's alles aufgeschrieben. Auf los geht's los.
Keine Ahnung.
Joachim Fuchsberger.
Ist vor meiner Zeit. Das sind genau die 7 Jahre Unterschied.
Bei Bio?
Biolek, ja.
Dalli?
Hans Rosenthal.
Einer wird gewinnen.
Wim Tölke.
Hans-Joachim Kuhnkamp.
Ach so, Entschuldigung. Ah ja, klar, Entschuldigung.
Formel 1.
Ingolf Lück.
Ja, war hier Ingolf Lück. Große Preis, hattest du eben gesagt.
Das Wim Tölke, genau.
Heute.
Die heute sind.
Damals. Otto Diepholz.
Was der wohl jetzt macht?
Dann habe ich hier die junge Revue. Weißt du, wer die moderiert hat?
Nein.
Eisi Gulb. Wer hat Känguru moderiert?
Keine Ahnung.
Harpe Kerkeling, das war seine erste Sendung.
Ah, ja, klar. Fernsehen. Ja, ganz kurz die Harpe Kerkeling-Geschichte. Er hat auf jeden Fall auf dem 50 Jahre Black Fuse Album einen Song gemacht mit den Black Fuse zusammen. Der heißt Buchping von Heimwie auf Kölsch. 3:30 lang tue ich auf die Fidi und Bumsi. Das habe ich mich lustig drüber gemacht diese Woche. Ich finde es schon wirklich furchtbar, aber auch irgendwie rührend. Furchtbar, aber rührend. Weil er hat das bei Florian Silbereisen gesungen. Und er hat so einen Seidenschals an. Und ich finde das irgendwie eine ganz tolle Art, als Legende in die Geschichte einzugehen. Und er hat wirklich die geilen Dinger gebracht, ganz ehrlich. Wie oft das wiederholt wird mit dieser Königin Beatrice. Und ganz kurz, und dann, sag mal, dein, was ist das für jetzt, das, was ist das?
Das sind meine Lieblingskomiker. Kannst du die lesen?
Ja, habe Jürgen von der Lippe, Heinz Erhardt auf 1. Ist das eine Liste? Ja.
Ist eine Liste.
Heinz Erhardt auf 1. Auf Platz 2, nochmal ein bisschen weiter in die andere Richtung. Heinz Erhardt, so? Andersrum? Heinz Erhardt auf 2 ist Emil.
Ja, der Emil Steinberger. Den fand ich, glaube ich, nur gut, weil meine Eltern den super fanden.
Auf Platz 3 ist Otto, dann Jürgen von der Lippe, Fips Asmussen, Alfred Tegtmeier. Was ist King? Wer ist das denn?
Alfred Tegtmeier, da kommt Fritze Flink. Ich weiß nicht mehr, wer das ist.
Und Habe Kerkelinge hast du denn geschrieben?
Habe Kerkelinge und dahinter, aus welchem Land sie kommen, Norwegen. Der kam, der ist ja Norwegen.
Hab ich geschrieben. Das ist ja mega süß. Das musst du mal abfotografieren. Kannst du
Frank Zander?
Ja, ey, Frank Zander, nochmal ganz kurz Soli-Adresse an Frank Zander, der Ärger mit seinem Vermieter hat. Und ganz ehrlich, ich bin 100% auf Seiten von Frank Zander.
Oder? Ich auch, Mann. Sowieso bin ich immer, egal was ist, ich bin, glaube ich, immer auf der Seite von Frank Zander. Ja. Ich habe nämlich mit 12 eine Kassette gehabt, Fred Sonnenschein, wo der so Lieder gesungen hat. Und das habe ich damals rauf und runter gehört. Und ich mochte auch Hier kommt Kurt irgendwie gerne damals.
Wir machen ganz kurz mal die Füße hoch. Dann könnt ihr mal die beiden Lieder hören. Eins von Olli Schulz, eins von Harpe Kerkeling. Die beiden größten Komiker der Bundesrepublik Deutschland der letzten 40
Jahre.
Nee, ist doch, Olli, nimm das doch einfach mal an.
Na gut, dann stimmt das. Wenn du das sagst, dann muss das wohl stimmen.
Und wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig am Sonntag. Eine launige Sendung heute. Ich weiß gar nicht, was ist das, der Alkohol? Nee.
Nee, ist eine gute, ich bin im, es ist wie ein kleiner, es ist wie so ein Tresentalk heute ein bisschen.
Tresentalk mit Jan und Olli. Wir sind gleich wieder da.
Die Sendung, haben wir mal den Titel wieder.
Tresentalk mit Jan und Olli. Und dann Tresentalk sind wir gleich wieder da und machen wir machen nochmal Ram-Talks gleich. Dann zeige ich, weil ich habe ich mich kürzlich mit einem alten Radiokollegen drüber unterhalten, dass ich es immer noch aus meinen ersten Radiojahren so drin habe, dass ich wirklich auf das Instrumental eines beginnenden Titels bis zum Gesang sekundengenau immer noch Worte stapeln kann, so dass der Gesang anfängt, wenn ich fertig bin mit Reden. Das, wenn du es einmal drin hast, kriegst du es nie wieder raus. Gleich mehr dazu bei Fest und Flauschig, hier bei Spotify.
Hallo, liebe Freunde der Intelligenz. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Ich habe einen auf den Kopf bekommen. Da müssen euch doch alle Lichter angehen. Es gibt kein Normal mehr. Jeder hört auf Christian Drosten. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Ich habe diesen Riesenschritt gemacht. Ich stehe am Anfang. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Es gibt kein Normal mehr. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Ich habe einen auf den Kopf bekommen. Ich habe keine Angst. Bleibt am Ball, ich melde mich.
Fest und Flauschig ist der 22. November 2020. Hier hört Spotify Deutschlands, ach was sag ich, Deutschlands weltweit erfolgreichster Streamingdienst. Olli Schulz ist hier zugeschaltet heute aus Hamburg an der Hamme.
An Hamburg an der Ruhr.
Und ich bin hier in, ja, Köln hätte ich jetzt fast gesagt, das stimmt nicht ganz, in Pulheim an der Pule. Das ist der Fluss, der durch Pulheim fließt.
Am Pulheim an der Pule. Ja. Ich wollte gar nicht heute reden über die die Querdenker-Demo-Scheiße. Ich muss nur eine Sache sagen, was ich echt, wem ich echt großen Respekt zolle, ist dem 16-jährigen Leo, der sich vor diesen ganzen
mega Idioten geil,
auf den Wagen gestellt hat und da eine Rede gehalten hat. Da habe ich echt das erste Mal gedacht, das kriegt kein anderer hin, außer so ein junger Mensch mit einem reinen Herzen, das so zu machen, ziehe ich meinen riesen Hut
mega
vor
gut.
Gerade.
Habe ich auch geretweetet, ein ganz tolles Video. Guck dich das mal an, Leo bei der Querdenker-Demo, alter Schwede. Aber ist echt, ehrlich, muss ich mal ganz kurz sagen, ich finde das wirklich echt, also Parlamentarier verarschen und so gerne und so, aber irgendwelche Freaks, die dann anfangen, da rumzupöbeln im Parlamentsgebäude, das ist echt hardcore.
Diese Ollis, muss ich ganz sagen, diese hysterische Olle mit dem hochgeschnittenen Pony, Alter, die wirklich da sich hinstellt mit dem, mit einer Frechheit und mit einer wirklichen auch Hysterie und mit einem selbstgerechten Wertgefühl, wo ich dir echt am liebsten was Böses sagen würde jetzt, aber was ich einfach nicht mache und wo ich auch so denke, es ist ja auch alles gut, es ist ist zum Beispiel auch dein Beruf, sich über Politiker lustig oder beziehungsweise sich die vorzuknöpfen, Sachen zu kritisieren. Das hast du, ist ein Beruf. Aber irgendwie so respektlos Menschen gegenüber, die in Positionen sind, die wirklich nicht leicht sind. Ob du die jetzt gut findest oder nicht, kannst du den Respekt vor Altmaier, wie der da irgendwie so cool geblieben ist.
Habe ich auch gedacht. Also das musst du erstmal schaffen, um da nicht ausfallen zu werden. Aber auch geil, dass dieser Politikertypus wie Helmut Kohl, der früher einfach nochmal selbst zugelangt hat, dass es den halt dann aber auch nicht mehr gibt. Ne?
Also bin ich auch ganz froh drüber. Ich fand das sehr souverän von Herrn Altmaier, dass er das gemacht hat. Und was will er auch anderes machen? Er wird da angepöbelt und gefilmt von irgendeiner Frau, die über die AfD da reingekommen ist. Und ganz ehrlich, ich hoffe, es gibt da irgendein Verfahren, was sich darum kümmert, dass sowas nicht mehr passiert. Weil das ist einfach nur wirklich... Das ist, weil ich kann kein Wort dafür sagen. Ich finde einfach, das ist einfach eine ganz respektlose Scheiße gewesen. Und wenn du diese Frau gesehen hast da wusstest du auch gleich, was für ein Schlagmensch das so ist.
Ja, und vor allen Dingen, wo kommt denn diese wirklich völlig unnötige Selbstsicherheit her, mit der man da so rumläuft und denkt, das geht einfach. Also wie viele Monate, wie viel muss man belabert worden sein oder bestätigt worden sein in dem, was man da so denkt, dass man denkt, das ist okay. Und dieser merkwürdige, wahnhafte, das ist einfach,
wahnhaft, und man muss aber auch sagen, das ist ja so, dass auch dieser Teil gehört in der Demokratie dazu, von Menschen, die Sachen kritisieren wollen oder sonst was auch immer, aber nicht in so einem Verhalten. Und du hast ja selber gesehen, da auch diese Aufnahmen, es langweilt auch. Ich habe auch noch nicht mal mehr Bock auf jetzt dieses Spiegel TV mit der neuen Berichterstattung von den gleichen Idioten, die sich da immer wieder hinstellen. Es werden auch zum Glück weniger, muss man sagen. Und ich will auch gar nicht hier in unserer Sendung, das kriegst du an jeder Ecke mit, es reicht auch, es gibt noch eine tolle Sache, auch der Personenschützer von Attila Hildmann hat sich zu Wort gemeldet, der ihm jetzt vielleicht auch nicht gerade, der eigentlich auch zu den Querdenkern gehört, aber selbst innerhalb der Querdenker gesagt hat, der Typ ist krank, der denkt, er ist Adolf Hitler und steht mit der Axt an der Tür, weil er Angst hat vor der Antifa.
Da hat ein Kollege von mir kürzlich Tim Wolf, ein Autor von uns.
Ist er nicht von der Titanic?
Ehemals Titanic-Chefredakteur, hat einen sehr schönen Satz gesagt, dass die einfache Vernunft manchmal die ungewöhnlichsten Formen annimmt. Du guckst wirklich den Typen an und denkst so, okay, halt im Dunkeln würde ich dir nicht gerne begegnen, aber du sagst gerade einfach 2 Minuten lang straight raus vernünftige Sachen, obwohl du irgendwie so eine schwarze Sonne am Hals tätowiert hast. Aber offensichtlich gibt's da auch trotzdem noch Grenzen, selbst in dieser Welt. Aber ich meine, selbst als Hardcore-Nazi, irgendwann geht dir dann wahrscheinlich auf, dass es keine geile Idee ist, wenn einer vor dir steht, der sagt, er sei Adolf Hitler Nummer 2.
Dass man das schon mal vor allem, wenn du dann auch weißt, scheiße, eigentlich bin ich voll Alki, ich bin ja zwar einer von den Rechten hier, aber eigentlich saufe ich den ganzen Tag, pöbel rum, hab auch nie wirklich irgendwie mich um Bildung oder irgendwas gekümmert und ich glaube nicht, dass Adolf Hitler großes Interesse hätte, mir irgendwann eine geile Position zu geben. Weißt du?
Und so nach dem Motto, ab und zu mal ein bisschen Personenschutz, aber jetzt so eine ganze, bei einer ganzen SS mitmachen, ich weiß nicht, ob es nicht ein bisschen too much ist für mich. Hashtag Burnout.
Ja, es sind nun mal auch wirklich, und wenn die beiden Redelsführer dieser ganzen Bewegung, Attila Hildmann und Michael Wendler sind, ne? Und da ist ja auch kein geiler Typ mehr dazugekommen, wie Attila Hildmann das mal irgendwie verschwörerisch versprochen hatte. Wenn das die beiden Typen sind, dann würde ich mich wirklich mal fragen an der Stelle von allen Leuten, die immer noch glauben, dass das richtig ist, mit denen, ob das wirklich die richtigen Leute sind. Also... Wenn das die Höhepunkte sind, also die beiden Stützpfeiler dieser ganzen Bewegung, ne, dann seid ihr verloren, Leute.
ich habe noch mal einen kleinen Podcast-Tipp, den habe ich schon mal vor 2 Wochen rausgehauen. Ich muss es aber jetzt noch mal machen, weil ich kürzlich bin jetzt ja, ich mache jetzt viel Inline-Skating. Ich habe so eine Schutzausrüstung mir geholt bei Intersport und ich fahre jetzt einfach mit so einer engen Leggings, mit so einer engen cremefarbenen Leggings und so einem Jogging-T-Shirt fahre ich gerne in Kölner Umland rum und so diese
schönen. Kenne ich nicht anders. Was ist dein Ding? Schon immer gewesen.
Braunkohletagebau. Und dabei habe ich Podcasts gehört und zwar jetzt wieder Zeitsprung und ich möchte mal ein Augenmerk, also die 2 Historiker, einer aus, ich glaube, Wien, der andere aus Hamburg, aber gebürtiger Bayer, unterhalten sich einmal die Woche miteinander und jeder bringt wechselweise historische Geschichten mit. Und Folge 60 habe ich jetzt gehört und das ist die Geschichte des Essengehens. Und ich weiß, ich kann das nicht nur annähernd so gut zusammenfassen, wie die das in fast einer Stunde erklärt haben, aber es ist wirklich faszinierend. Die sprechen eine Stunde darüber, warum es überhaupt Essengehen gibt und wie das kommt, dass Menschen essen gehen. Und ich will jetzt nicht den Podcast vorwegnehmen, aber eine Sache mal ganz kurz. Essen gehen gibt es erst seit ungefähr 300 Jahren. Seit der Französischen Revolution. Weil Essen gehen war früher, das war völlig unmöglich, dass man essen gegangen ist. Essen war was Lebensnotwendiges zum Überleben, aber aus Luxus irgendwo essen gehen, eher nicht so. Und
das war absolutes, das war mehr Next Level Shit als Internet damals eigentlich.
Viel, Internet waren alle drin, aber Essen gehen hat noch keiner gemacht. Und als dann die Französische Revolution kam und den Königen da oben und den Adligen die Köpfe abgeschnitten wurden, in Frankreich, in Paris, da wollte sich das neue Bürgertum natürlich auch was Besseres sein, wollte auch irgendwie anfangen, was irgendwie interessant zu sein, kulinarisch, wollte sich aber essensmäßig abgrenzen vom Adel. Und da begann das erst, dass die Menschen anfingen, essen zu gehen. Und das ist jetzt nicht die Hauptgeschichte. Das Geile ist, dass mit der Französischen Revolution eine ganz wichtige Küchenrevolution passiert ist. Nämlich die Einführung der Bouillon. Das war nämlich, früher wurden Soßen gemacht auf Brot- und Bierbasis, zum Andicken Brotbasis. Und mit der Französischen Revolution und der Veränderung der Küche und der Einführung der bürgerlichen Küche, da wollten sich die Bürgerlichen nämlich abgrenzen von den Adligen und was Leichtes essen. Nicht diese Völlerei, nicht dieses Fettige, nicht dieses Eklige, und haben deswegen die Bouillon entdeckt. Und das war erst eine Hauptspeise. Angeblich ist das Gerücht, wurde in dem Podcast erzählt, dass es eine Bouillon gab, die Restaurant hieß. Und der Restaurateur war der Mann, der diese Bouillon herstellte, ein Hauptgericht. Und irgendwann wurde diese Bouillon vom Hauptgericht zur Grundzutat der modernen Küche. Und warum Frankreich das Land, das kulinarische Land ist? Weil dort die Französische Revolution stattgefunden hat und dort die Küche die erste Revolution erfand. Und jetzt kommt was für dich als Hamburger. Ja. Als die ganzen Adligen ihre Schlösser verlassen mussten, weil ihnen sonst die Köpfe abgeschnitten wurden wegen der Französischen Revolution, wurden natürlich auch das ganze Personal arbeitslos. Deswegen gab es in Paris total viele Leute, die eben am Hof gearbeitet haben und auf einmal Restaurants aufgemacht haben oder Bouillons.
Die haben sich selbstständig gemacht sozusagen.
Genau. Und der Koch von Marie Antoinette ist ausgewandert und hat das erste Restaurant Deutschlands eröffnet in Hamburg. In Hamburg, weil wahrscheinlich hat er, wo sind die Pfeffersäcke, wo gibt's Geld?
Wo ist viel los?
Genau, wo hat man auch Anbindung an eine geile Infrastruktur, um mal coole kulinarische Zutaten aus Afrika oder sonst woher zu bekommen? Und der Koch von Marie Antoinette hat das erste Restaurant Hamburgs aufgemacht oder zumindest Hamburgs das erste. Und das fand ich total faszinierend.
Finde ich auch, gutes Geschichte.
Viel geilere, also dreimal besser erzählt, viel schlauer. Ich habe wahrscheinlich auch 30
Fehler
gemacht. Wirklich,
kann ich auch nur sagen, ich habe auch ein paar Folgen gehört, ist wirklich ein sehr, sehr guter Podcast. Kann man wirklich jedem nur empfehlen. Für jeder, der Bock hat. Mein Problem ist bei so Wissenspodcasts, ich höre immer leichte Unterhaltung zum Schlafen gehen und ich höre immer meistens Podcasts. Das ist genau das Richtige, wenn ich mal wieder eine lange Autofahrt vor mir habe, was in den nächsten 4 Wochen nicht stattfinden wird.
Und wenn du auf dem Stepper, hör mal einfach mal was mit Inhalt.
Ja, also ich habe noch keinen Stepper. Den wünsche ich mir von dir zu Weihnachten.
Okay, alles klar, schicke ich dir einen
Stepper. Laufband.
Ganz, weißt du noch, wie ich die Sendung in Corona-Zeiten, die Sendung, wo ich eine Woche gedacht habe, ich laufe jetzt jeden Tag auf dem Laufband rum, habe ich genau eine Woche gemeint, steht da fucking unterm Sofa hier unten. Keinen Bock drauf.
Warum macht man das? Kannst du mir merken, warum hört man irgendwann auf mit dem Laufband?
Weil es einfach peinlich ist und scheiße.
Was?
Weil es peinlich ist und scheiße. Es ist scheiße, in der Wohnung zu stehen und zu laufen. Es ist scheiße einfach.
Ja?
Ja, ist natürlich das scheiße.
Wenn die Kinder und alle so drumherum laufen, dich angucken, du sitzt ja wie so ein Ömmel am Atmen oder
es fühlt sich auch scheiße an. Es fühlt sich scheiße an. Entschuldigung, es fühlt sich scheiße an. Oh,
dann schenk mir doch ein altes Laufband.
Übertreiben würde ich es jetzt nicht. Wer weiß, ob ich eines Tages nochmal damit anfange. Ich habe es im Studio stehen, ich laufe jetzt damit die ganze Zeit innerlich.
Naja, was ich gerade eigentlich erzählen wollte, ist, ich habe jetzt erstmal die nächsten 4 Wochen nicht die Möglichkeit, Auto zu fahren. Ich habe nämlich heute meinen Führerschein abgegeben.
Olli hat mir vorhin, kann ich den Leuten mal erzählen, Fotos aus der Polizeiwache geschickt.
Ich war vorhin in der Polizeidienststelle und durch diese Corona-Situation musste ich da relativ lange warten. Heute war nämlich die Polizei bei mir zu Hause und hat mich nicht angetroffen, weil ich mit Juri im Wald war. Mhm. Und dann lag dann Zettel, bitte melden Sie sich in der Polizeidienststelle 22 oder keine Ahnung, was das jetzt war. Und bin dann dahin gefahren, dass sie gesagt haben, ja Herr Schulz, Sie haben eigentlich seit 4 Wochen, dürfen Sie nicht mehr Auto fahren. Und ich habe gedacht, ich habe diesen Brief natürlich bekommen, dass ich mir den Monat halbwegs aussuchen darf. So kannte ich das aus alten Zeiten nochmal, dass man sich das aussuchen darf. Es war aber so eine hohe Geschwindigkeitsüberschreitung, dass ich sofort heute den Führerschein abgeben musste und von jetzt an den nächsten 4 Wochen hier gefangen bin in meiner Wohnung. Das war, und dann habe ich diese ganzen, ich habe ein paar abfotografiert für dich, ein paar Steckbriefe, weil du bist so ein Hobbykriminologe.
Ja, genau.
Und da habe ich dir so gezeigt, da war so eine Frau wegen Steuerhinterziehung, wird die seit 2017 gesucht. Mhm. Dann waren da auch Mörder und alles Mögliche. Und dann hat sich auch, und ich will das gar nicht so weit jetzt hier, dann hat sich da, war vor mir eine Frau da, die mit wackeligen Beinen da saß und von einem Polizisten verhört wurde und meinte, ja, das ist auf alle Fälle, wir müssen uns jetzt ans Jugendamt wenden. Und ich habe nur so Bruchstücke mitbekommen und ich habe diese Dramatik in ihrer Erzählung mitbekommen, ist jetzt auch zu intim, um das zu erzählen, dass ich so dachte, ach, diese Welt, wenn man manchmal so einen Blick in so kurze Augenblicke eines Lebens wirft, das ist alles manchmal ganz schön scheiße. A, für den Polizisten, der das alles da gerade mitkriegt, zweitens für diese Frau, die das gerade erzählt hat und drittens ist das auch einfach ein harter Job, wenn du in so einer Polizeidienststelle arbeitest und da kommen so Leute rein und dann aus irgendeinem Drama ihres Lebens und du, das ist als sehr viel menschliches Gefühl, finde ich, was da so hochkommt. Und das darf man immer nicht vergessen. Es gibt auch noch andere Polizisten und andere Jobs, außer auf Demos rumzustehen, voll vermummt, sondern es gibt auch ganz viele Menschen, die sich Polizisten oder Leute, die sich um dramatische familiäre Angelegenheiten kümmern müssen und ähnlichen Sachen. Und das ist immer, wenn ich dann da, ich bin so selten bei der Polizei, wenn ich das so kurz einen Ausschnitt mitkriege und denke, das hast du den ganzen Tag zu tun, das ist wichtig, dass das Menschen sind,
die... Ja, und auf der Wache geht das ja noch. Ich denke immer, wie oft du wahrscheinlich da gerufen wirst zu irgendwelchen familiären Situationen in irgendwelchen echt merkwürdigen Milieus, in irgendwelchen stinkenden Wohnungen und da wirklich fremder Leute Streitereien schlichten muss. Die meisten Einsätze sind ja glücklicherweise einfach vor allem viel Gelaber und einfach super anstrengend. Und in den selteneren Fällen wird es jetzt hardcore super gefährlich, sondern sind einfach oft Dinge, die man so kommunikativ lösen kann. Aber wie oft du da dann auch Leid mitbekommst und dann auch, ey, ich weiß noch, ich kenne ja so diese so alte, jetzt kommen ja auch wie so alle Polizeigeschichten, aber es gab früher so Spezialitäten, so Leute in der Wache, wo mein Vater mal erzählt hat, okay, das ist der, der macht immer die Ansprachen, wenn einer gestorben ist, weil das der eine ist, der einzige ist, der irgendwie so, jetzt nicht empathielos ist, aber der es irgendwie gut rüberbekommen hat. Entweder weil er keine Kinder hat oder weil er ein erfahrener Beamter ist. Und das waren immer so, also Spezialfähigkeiten. Das ist immer der, der tritt die Tür ein. Das ist immer der, der kann ganz gut mit Leuten, die alkoholisiert sind. Das sind die beiden, die packen die immer in die Zelle. Und da gab es echt also einige, die wirklich fast Sozial- oder Jugendarbeiter waren eigentlich in Uniform. Also gerade ältere Beamte, die dann eben sehr erfahren sind oder so Kontaktpolizisten, das sind echt Leute, die vor allem das ganze Viertel kennen und einfach nur am Labern sind den ganzen Tag.
Ne? Richtig. Das sind Leute, die das ganze Viertel kennen und das ist auch immer noch gibt, dass es sowas gibt. Und jetzt gerade, mir hat eine Frau geschrieben, ich habe leider ihren, ich habe die Mail, ich glaube, ich habe sie abfotografiert, ob ich sie so schnell finde, weiß ich nicht, die auch in einem sozialen Bereich arbeitet und meinte so, sie findet das alles auch schlimm, dass es keine Konzerte und keine Künstler gibt, aber es gibt gerade Menschen, die wirklich am Endlevel arbeiten gerade. In Pflegeeinrichtungen, in sozialen Einrichtungen,
in Krankenhäusern,
in Ämtern, in Krankenhäusern. Und das sind auch Leute, auch die unsere Sendung hören. Und es ist auch so dieses, ich bin nicht Boris Becker, der sich aufs Dach stellt und klatscht für die Leute und sagt das. Aber das ist wirklich eine große Wertschätzung, die man für diese Menschen haben sollte. Von Zeit zu Zeit auf alle Fälle mal, die gerade echt einen Knüppeljob machen. Und dazu gehören auch Polizisten und dazu gehören Krankenwagenfahrer und alles Mögliche. Und das muss man immer noch bedenken. Wir kommen hier alle gerade irgendwie gut halbwegs über die Runden. Da passiert eine Menge Scheiße. Und nun möchte ich hier gerne eine Sache noch loswerden, wenn ich darf.
Ja, gerne.
Mir liegt das auch alles am Herzen. Ich möchte auch kein Typ, ich kann auch nicht so viel anbieten. Ich liege manchmal nachts wach und denke so, was kann ich tun als Musiker und Künstler, der ihm dreimal die Tour abgesagt wurde, der selber eine Crew hat, ohne wieder rumzujammern, der Staat muss was machen. Ich kann nur meine Präsenz anbieten und würde jetzt gerne, ich habe eine E-Mail-Adresse post@ollischulz.com. Jeder kleine Club, der momentan wirklich keine Unterstützung kriegt, nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe kein Privatgeld, womit ich helfen kann. Das habe ich alles ins Boot gescheuert. Aber ich habe eine Instagram-Seite und wenn ihr einen Spendenaufruf habt oder wenn ihr irgendwie einen Club habt oder irgendeinen kleinen Laden, eine Kneipe und ihr seid wirklich gerade am Existenz, ich kann euch nur anbieten in meiner Insta-Story, falls ihr irgendwie einen Rettungsentwurf habt oder irgendwie eine Seite, wo man spenden kann, schreibt mir at post@ollischulz.com und schildert mir ganz kurz mal so die Situation, weil das Problem für mich ist auch, dass ich gar nicht weiß, also dass die O2-World durchkommt, ist für mich eh klar. Und ich habe auch gehört, das Logo kommt durch. Ich habe auch in Hamburg einen Laden, ein kleiner Laden. Aber es gibt ganz viele Läden, in denen ich mal gespielt habe. Und wenn ich mal irgendwo gespielt habe und ihr habt diesen Club noch und es ist gerade echt scheiße, dann schreibt mir, vielleicht kann ich was tun. Ich weiß es nicht. Ich möchte auf alle Fälle auch mal so einen kleinen Überblick darüber bekommen.
Ja, das kann ich dir, aber könnte ich dir auch mal schreiben, eigentlich privat zwischendrin?
Du schreibst mir sowieso schon viel zu viel privat. Immer puh, dass du auf der Brücke stehst. Und das werden immer mehr Bilder. Nein, Quatsch. Also ich möchte es auch gar nicht, das ist jetzt hier gar nicht, aber das ist einfach nur mal so ein Angebot. Ich habe so eine Insta-Seite, ich kann eine Story machen, ich kann das auch irgendwo hinschreiben. Vielleicht ist auch alles albern, aber ich möchte nicht der Nächste sein, der sagt, das ist alles scheiße, sondern wenn das irgendeine Möglichkeit gibt, darauf aufmerksam zu machen, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Ich weiß nicht, ob das hilft. Ich würde würde es auf alle Fälle anbieten.
Ich habe diese Woche total viele Nachrichten bekommen von Leuten, die in Labors arbeiten und von Ärztinnen und Ärzten wegen unserer Teststrategie. Wir machen ja Tests in der Sendung. Wir testen mit Schnelltests, um die Labore zu entlasten, machen wir diese neuen Schnelltests. Und da habe ich letzte Woche erzählt, und das stimmt tatsächlich, dass wir getestet haben und dass von, ich glaube, 40 Tests 12 positiv waren. Dann haben wir nochmal nachgetestet, dann waren nur noch 10 positiv und dann haben wir alles nachgetestet. Alle nochmal, mussten alle
und nach Hause. Und da war keiner, ne?
Kein einziger positiv, die waren alle negativ. Und jetzt kommt's. Mir haben zwei Leute geschrieben, ich weiß den Namen, aber ich sag's ihnen nicht. Aber vielen Dank dafür, für diese Nachricht, weil ich glaube, das könnte des Rätsels Lösung sein. Die Tests wurden durchgeführt so halb zwischen drinnen und draußen am Studioeingang, weil wir wollten nicht, dass die Leute in so einen kleinen engen Raum reinkommen. Wenn da einer wirklich was hat, dann soll man sich ja nicht anstecken. Deswegen haben wir das bei offener Tür gemacht. Und diese neuen Tests, diese Schnelltests, sind wohl anfällig für Luftfeuchtigkeit. Und das war ein relativ kalter, windiger Tag. Und es kann sein, dass da entweder war es eine falsche Charge, das weiß man nicht, oder es war Luftfeuchtigkeit. Und die hat dann diese Tests so beeinflusst, dass die sich falsch verhalten haben und falsch positiv angezeigt haben. Auf jeden Fall jetzt haben wir wieder getestet diese Woche, alle negativ, auch die letzte Woche positiv waren. Trotzdem kommen die Einschläge näher. Ich habe wieder treff total viele Leute, die es schon hatten und habe die lustigsten und bizarrsten und auch traurigsten und härtesten Geschichten gehört schon über Corona. Deswegen Maske tragen, Abstand halten und nicht
so
viele Leute treffen.
Ich habe auch sowohl nicht so gute Geschichten als auch natürlich entspannte Verläufe mitbekommen. Es ist halt auch ein bisschen ein Glücksspiel. Das ist halt die Sache. Du kannst das alles. Deswegen ist dieses mit der Vernunft reden, passt bloß auf und setzt eine Maske auf. Ich kenne Leute, die haben auf alle Fälle Geschmacks- und Geruchssinn verloren, sind da halbwegs gut durchgekommen. Und ich kenne auch Leute, die da richtig dran zu knapsen hatten und die immer noch nicht richtig auf dem Bein sind und seit 3-4 Wochen Gliederschmerzen haben. Oder jedenfalls seit 2-3 Wochen, so wie ich das gehört habe. Und ja, das ist auch alles, was wir dazu sagen wollen. Wir wollen hier auch nicht die große Corona-Sendung heute machen.
Nee, aber ist ja immer noch Corona, aber auch geil, wie wir uns einfach so sehr daran gewöhnt haben, dass wir das gar nicht mehr als Ausnahmezustand empfinden. Was das am Anfang für die ersten Monate wirklich ein Mindfuck war. Und jetzt denkt man so, ja gut, ist alles fast doppelt so schlimm als es angefangen ist. Nicht doppelt so schlimm, aber schon schlimmer jetzt als am Anfang. Aber irgendwie hat man sich voll dran gewöhnt. Es ist echt irre. Der Mensch.
Ja. Ich hoffe tatsächlich, dass es so ist, wenn es vorbei ist, dass das ganz schnell wieder geht und auf einmal also alles wie weggeblasen, dass man wieder auf Konzerte geht, dass man wieder unter Leute geht, dass man wieder an so einem Glühweinstand rumhängt und sich anderen Assis da anguckt.
Flammlachs,
und so.
Alter, was machen wir mit Flammlachs dieses Jahr? Was machen wir mit Flammlachs?
Also wenn ich ja wirklich ein Fable habe, was mit Alter werden auch mit der Rolle des Vaters zu tun hat, die ich einnehmen muss, dass ich einfach gerne auf Weihnachtsmärkte gehe und das Kind fährt dann so mit dem Karussell und ich stehe dann an der Ecke und komme mir einen kleinen Glühwein rein. Das ist auch so, also ich würde nie von meinem Kind Alkohol, also da bin ich auch so komischerweise, das ist meine eigene Spießer. Denk so, ich würde nie eine Dose Bier von meiner Tochter aufmachen. Mhm. Aber so ein Glühwein aus so einem, das sieht auch schon mal viel, das könnte ja auch, das, also ich trinke auch Kakao, genau wie du.
Weißt du? Also, aber guck mal nicht von oben ins Glas rein, bitte, in den Becher rein.
Ja, und dann stehst du da und die läuft da irgendwie rum und du kannst dir mal ganz kurz einen kleinen Glühwein verhaften. Mhm. Finde ich, es ist sehr legitim. Jan, wir müssen auch mal wieder eine unserer Rubriken einführen, finde ich.
Ja, komm, lass uns das mal machen. Du hast wirklich eine tolle Geschichte rausgesucht. Komm, wir machen das.
Habe ich auch von einer Hörerin bekommen.
Wie heißt sie denn, die Hörerin? Weißt du das?
Ja, die heißt, nicht Angelique, Angelika oder so ähnlich.
Ja.
Ich find's grad. Auf alle Fälle, danke Angelika, danke an...
Angelika, danke, glaube ich. Angelika, danke Angelika. Hier ist die Geschichte von Angelika.
Tuffy der Elefant. Charlie der Affe. Kommissar Rex.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Knut der Eisbär.
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Alle Hunde namens Beethoven.
Das sind Tiere, die es geschafft haben. Wow, oh, oh.
Tja, und dieses Tier hat sogar gleich zweimal geschafft, einmal berühmt zu werden und zweites Mal, glaube ich, von dem berühmten Weihnachtsteller zu springen, wofür eigentlich ihr Schicksal bestimmt war. Es ist eine, die es ganz nach oben in die Politik geschafft hat. Es geht um eine Hausgans heute und niemand anders kann diese Geschichten besser vorlesen als mein geübter Kompagnon Jan Böhmermann.
Ja, und ich habe heute extra so eine verrauchte Udo Lindenberg-Stimme, die ich mir mit Alkohol diese Woche kaputt gemacht habe und viel rumschreien.
Sehr gut.
Und deswegen lese ich jetzt gerne diese Geschichte, von der weihnachtliche Geschichte von Doretta, der Hausgans. Doretta, geboren im Juni 2000 in Mecklenburg, gestorben im Mai 2009 in Berlin, war ein Ganter, der als vorgesehene Weihnachtsgans des damaligen deutschen Bundeskanzlers Gerhard Schröder bekannt wurde. Doretta schlüpfte Anfang Juni 2000 auf einem Biohof in Mecklenburg. Als Gerhard Schröder im August 2000 unter anderem Brandenburg bereiste, bestellte er die vermeintliche Gans in Lenzen, wo sie zusammen mit 700 weiteren Tieren auf einer Weide der Landschaftspflege GmbH gemästet wurde.
Sie wuchs, Er hat die also wirklich ausgewählt.
Wie beim Bachelor.
Ne? Wie beim Bachelor, wirklich. Beim Kanzler. Ja, beim Kanzler. Der Kanzler.
Der Kanzler.
Der Bachelor.
Der Chancellor.
Der Chancellor. Finde ich genau gut. Machen wir weiter.
Sie wog 7,5 Kilogramm, als sie im Dezember 2000 auf einem ökologisch, jetzt haben wir es verstanden, dass es ein ökologisch geführter Hof ist. Also ehrlich, zweimal in Gladebeck. Sie sollte geschlachtet werden in Gladebeck. Natürlich. Geboren in Mecklenburg, geschlachtet in, im, geboren im Osten, geschlachtet im Westen. Wie so viele nach 1990. Angeblich auf Intervention der damals 9-jährigen Tochter seiner Frau Doris Schröder-Köpf entschied Schröder, Doretta nicht schlachten zu lassen. Das ist das Kanzlerprivileg. Der hat die begnadigt, ne? Todesstrafe abgewendet.
Das hat er das gemacht oder die Tochter? Er hat die begnadet. Ja, begnadet.
Er hat, glaube ich, seiner Stieftochter das Kanzlerzepter in die Hand gedrückt und sie hat dann gewedelt und dann sind in Karlsruhe die Jabots und die Kutten hochgeflogen vom Bundesverfassungsgericht und dann haben die ihre Unterhosen gezeigt. Und das ist das Signal, dass sie ganz begnadigt wurde. Das ist ein ganz seltener Vorgang. Der ist erst dreimal passiert. Das letzte Mal bei Kurt Georg Kiesinger.
Das ist seltener als die Papstwahl.
Ja, das wirklich, der Kanzler muss das Zepter an ein jungfräuliches Mädchen geben, die muss damit wedeln. Dann fliegt in Karlsruhe, da fliegen Löcher aus dem Käse und die Kutten fliegen hoch. Und dann geht so ein Silberregen über der Bundesrepublik runter und alles.
Da gibt's auch einen zweiten Joker. Wenn der Hals der ganz länger ist als der Penis vom Kanzler, dann darf sie auch leben. Das ist aber, manche Kanzler haben einfach keinen Bock auf dieses.
Auf die Challenge, weil sie wissen, sie würden nicht gewinnen.
Genau, Kohl hat's nie gemacht.
Wir lassen einfach mal den Zuhörer mal die eigenen Gedanken, warum wohl nicht? Auch weil wir wissen, dass Maike Kohlrichter hart am Anwalt ist. Die ist nah am Anwalt gebaut. Da muss man aufpassen, was man sagt.
Hart am Gänsehals.
Das Erbe lässt sich nicht kaputt treten von so zwei Podcast-Vollidioten, von ihr Helmut. So, was wollte ich? Ach so, genau. Angeblich auf Intervention. Jedoch hatten Boulevardzeitungen zuvor welche Boulevardzeitung war das wohl? Wahrscheinlich die Bild. Appelliert, dem Tier Gnade zu erweisen und sich dem US-Präsidenten Bill Clinton zum Vorbild zu nehmen, der auf einen Truthahn zu Thanksgiving verzichtet und jeweils einem Truthahn das Leben geschenkt hatte. Doretta kehrte aus Niedersachsen nach Lenzen zurück. Mit dem Flixbus zurück, Koffer unten drin.
Die musste alleine zurück.
Als einzige. Mit so verschmiertem Kajal. Alle anderen 699 Gänse, Hals ab und sie ist als einzige übergeblieben. Auch blöd, naja.
Keine Freunde mehr.
Ja.
Zum Dallen. Niemand mehr, den man mit Twitch gucken
kann. Dann sitzt du da vor der PlayStation 5, zwei Controller, aber einer bleibt immer leer, weil alle weg sind. So, mit wem spielst du da jetzt FIFA 21? Mit niemandem.
Doretta was lonely. Doretta kehrt aus Niedersachsen zurück.
Doretta kehrt aus Niedersachsen zurück. Schröder und seine Familie besuchten den Ganter dort nicht. Weil er nicht wegen der Gans, sondern weil Schröder einfach nach all den Jahren keinen Bock mehr auf Niedersachsen hatte.
Aber was ist das auch für eine Erwartungshaltung, dass Schröder und seine Familie den Ganter jetzt nochmal, Ganter ist ein männliche Gans.
Ja, und warum
oder?
Heißt die Gans, ja, wahrscheinlich Transgender ist wahrscheinlich.
Transgender, Ganter, meinst du? Ist eine Mischung aus beiden.
Der heißt
aber
doch warum, Doretta.
Was
heißt
ist das für eine Erwartungshaltung von der Presse, dass Schröder und seine Familie die Gans nochmal besuchen, nachdem sie begnadigt haben?
Stattdessen widerfuhr ihm dort ein Journalistenansturm. Also die Journalisten waren da. 2001 stellte sich heraus, dass Doretta keine Gans, sondern ein Ganter war. Also ein Transmann.
Ein Mann.
Schröder finanzierte bis 2005 seinen Unterhalt, also von Doretta, indem er jährlich einen Verrechnungscheck schickte. Und wo hat er das Geld dafür her? Von uns Steuerzahlern. So.
Von unserer Kohle hat er den Ganter. Na gut.
Hat er den Ganter. Ja, ob man da im Nachhinein nochmal vielleicht der Bund der Steuerzahler nochmal gucken kann, ob die Steueruhr, die damals nochmal 5 Euro oben drauf gerechnet. Egal. Die Pflege war für die Dauer der Kanzlerschaft vereinbart worden. Das ist aber optimistisch, Gerhard Schröder. Für Schröders Nachfolgerin im Kanzleramt war Angela Merkel, war Doretta kein Thema. diese Bitch.
Oh, hier hat er in Zehlendorf gewohnt.
Das gibt's doch gar nicht. Direkt gegenüber von Frank Zander, oder was?
Ja.
bis zum Weihnachtsfest 2009.
Berlin um.
bis dann zum großen, zur Obdachlosenspeisung 2009 Doretta sich selbst gespendet hat. Sich selbst serviert.
Jetzt ist sowieso bald vorbei. Dort, so, hier 2006 wurde sie
nach... Die Bewohner eines Seniorenpflegeheims benannten Doretta um in Schröder. Als einziger Ganter des Geheges war das Tier unglücklich und heiratete eine südkoreanische Dolmetscherin und ist heutzutage, lebt er bei Instagram weiter.
Lebt auf Instagram weiter.
Ende gut, alles gut.
Tuffy der Elefant. Charlie der Affe. Kommissar Rex.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Yeah. Knut der Eisbär.
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Alle Hunde aus Bedo.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Ja, traurig übrigens noch, dass Doretta, der Ganter Doretta im Mai 2009 an einem Lebertumor gestorben ist. Also es blieb ihm sogar die Ehre verwehrt, als Foie Gras zu enden. Nicht mal die Leber war noch zu gebrauchen am Ende. Schade. Foie
Gras ist sowieso scheiße.
Mega eklig, Alter. Mega eklig.
Mega, es ist immer ein mega ekliges, fettiges Essen und die Zubereitungsweise, haben wir mal drüber geredet, ist ziemlich barbarisch. Ich muss aber auch sagen, ich hier immer mit meinen... auch mit meiner scharfen Ernährungsfrage, ich habe gerade 3 Tage Eintopf gemacht und das ging einfach nicht ohne Würstchen, Jan. Da war einfach.
Es geht auch ganz ehrlich, bei Erbsensuppe und bei Linsensuppe, wenn du da keine Würstchen reinmachst, dann ist es nicht the real thing. Und da könnt ihr mir echt erzählen, ja, aber die Erbsensuppe schmeckt mega geil, auch vegan. Nee, ganz ehrlich, nee, es ist was anderes. Und Speckbasis, die Bolognese, das Bolognese-Rezept. Übrigens haben viele Leute mir geschrieben, dass es so mehrere Videos gibt, wo eine ähnliche Bolognese gekocht wird und haben mir auch ihre Vorschläge geschickt. Aber ohne Speck kannst du es einfach knicken.
Bin ich anderer Meinung. Ich habe tatsächlich schon eine vegetarische Bolognese gegessen. Die zieht dir die Schuhe aus. Wirklich gut. Das kommt auch darauf an, wie du die Soße zubereitest. Du kannst ja Rotwein alles benutzen und kannst es auf alle Fälle kriegen. Allerdings beim Würstchen und auch beim Bauchfleisch im Eintopf, kann ich dann rede ich hier wochenlang darüber, aber es wäre ja auch verlogen, das nicht zuzugeben, dass das einfach das Allergrößte ist. So ein 3 Tage Eintopf und nach dem 3. Tag warm machen, ist der einfach vollkommen. Gerhard Schröder noch mit Doris Schröder Kopf zusammen war.
Die Nacht vom 3. auf den 4. Tag, wo dann die Suppe so leicht ins Säuerliche kippt, da muss man wirklich aufpassen.
Ja, ich finde auch 3 Tage mehr kann ich auch nicht. So große Töpfe habe ich auch gar nicht. Vor allem das Gefährliche ist auch, dass Eintopf so lecker ist, dass ich mir immer wieder so ein Ding warm mache, auch so zwischendurch.
Auch so machst du auch Schnibbelbohnen-Eintopf, machst du sowas auch?
Na klar, ich habe neulich Birnbohnen und Speck gemacht.
Oh.
Das ist ein altes Oma-Gericht gewesen. Birnbohnen und Speck fand ich auch ganz gut. Und heute habe ich, mit Sebastian Matzen heute durch den Wald, wir haben heute einen Waldspaziergang gemacht. Und der hat mich inspiriert. Er hat gesagt, er hat neulich einen schönen Wirsing-Eintopf gemacht. Und auch da habe ich mich noch nicht rangetraut. Hast du schon mal Wirsing gemacht?
Ja, habe ich schon mal gemacht. Benutze ich tatsächlich ganz gerne für Kohlrouladen, die allerdings, muss ich sagen, in meinem privaten Umfeld nicht so gut ankommen, wie sie bei mir persönlich ankommen. Ist so ein Gericht, das liebt man oder das liebt man nicht. Ich bin Kohltyp, ich bin Kohlkartoffeltyp, ich bin wirklich Germany. Bis in die DNA rein, in die kulinarische. Wirsing, sehr lecker. Spitzkohl, auch sehr lecker. Ist die Saison gerade.
Spitzkohl, richtig gut, finde ich.
Richtig gut.
Ja, da bin auch umso älter man da wird man einfach...
Ja, weil es auch egal ist, wenn man pupst, weil das wird fast erwartet von einem ab 40, dass man ab und zu mal so einen ganz unangenehmen Pupser, wo man dann aber auch den Gesichtsausdruck macht, dass man so tut, als hätte man es nicht bemerkt und damit auch junge Leute verwirrt.
Hat mir ein Freund erzählt, seine Freundin hat Corona, ein Haushalt, er ist erst negativ getestet worden, sie hat es, Geschmackssinn weg bei ihr und Geruchssinn weg bei ihr. Und er meint, das einzig Gute ist, er kann furzen wie ein Weltmeister, nur ohne Töne. Und sie kriegt das gar nicht mit.
Oh, das ist natürlich super, super praktisch.
Die schnüffelt das dann, die atmet das da alles weg und kriegt gar nicht mit. Das ist wie ein Teufel.
Der lebende Kohlefilter.
Oh, ich habe neulich auf YouTube so ein Video gesehen über Furzen. Seitdem finde ich das überhaupt mega eklig. Die ganzen Kotpartikel in der Luft, die du wegatmest. Das ist ja mega eklig.
Das ist genauso, weißt du, wir reden über Aerosole und Viren und sowas. Wie viele aerosolartige, mini kleine Kotpartikel, die im Pups in die Luft, ganz kleine Kotpartikelchen.
Ganz kleine, die sich ganz tief in die Nase oben ins Gehirn und da wachsen dann. Aber wenn ihr Glück habt, wachsen daraus neue Gehirnzellen.
Ja, und wenn ihr Pech habt, dann wachsen daraus die Umfrageprognosen für die AfD. Das kann natürlich auch sein.
Auf alle Fälle ist es wirklich so, das sind ja Kackepartikel in der Luft, die
ganz
dann da rauskommen
kleine,
und
kleine.
Die werden dann eingeschnüffelt. Aber das Gute, das ist vielleicht eine der positiven Sachen, wenn du einen leichten Corona-Verlauf hast oder deine Partnerin, dass du dann vielleicht ein paar Wochen unten frei hast.
Aber das achtet mal darauf, alte Leute, wenn die wirklich pupsen neben euch, dann tun die so, als hätten die das nicht bemerkt. Und das machen die deswegen, natürlich bemerken die das, ist ihnen auch mega unangenehm, aber die machen Pokerface, weil die wissen, ist eh egal, ich verwirre die jungen Leute. Und die jungen Leute denken, sag mal, ist mal, wenn man alt ist, merkt man dann nicht mehr, dass man pupst. Na klar merkt man das, aber man ist einfach, man gibt einfach einen Fick, einen sogenannten, und macht ja junge Leute unsicher dabei. Weil die denken, oh, ich weiß den ganzen Tag so als 19-jähriges Halbmodel, schön mit zusammengekniffenen Arschbacken durch die Stadt laufen, damit da ja nicht irgendwie eine menschliche Regung rauskommt. Und so ein alter Opa lässt schön einen fahren und tut dann einfach so, als hätte es überhaupt nicht bemerkt, um junge Leute zu verunsichern. Es ist einfach so.
Es bleibt einem ja so viel auch nicht mehr als älterer Mensch. Und da hast du nochmal so eine kleine Machtdemonstration, ja, die du zum Besten geben kannst.
Ja, Pupsen bei alten Leuten ist Powerplay. Ist nichts anderes als reines, eiskaltes Powerplay.
Powerplay. Nächste Woche habe ich eine kleine Überraschung noch, Jan, die ich unseren Hörern mitgebe.
Welche denn?
Ein bisschen die Leute heiß machen. Ja. Verrate ich jetzt noch nicht.
Oh, okay. Ja, reden wir noch über den Weihnachtszirkus oder darf ich wenigstens noch ein Weihnachtslied auf die Liste packen?
Weil ja, pack mal noch ein Lied auf die. Ich pack auch noch ein Lied auf die Fidi und Bumsi Liste. Ja. Und zwar Leute, ich habe diese Woche eure ganzen Mails nicht gelesen. Es ist momentan wahnsinnig viel, was bei Instagram reinkommt. Ich bin momentan ein bisschen faul.
Ja, gut, dass du gerade nochmal deine Mailadresse aufgerufen hast und vielleicht die nächste Woche nichts anderes machst als E-Mails abrufen.
Nein, E-Mails abrufen mache ich mit dem Club, aber ich kann jetzt nicht mehr momentan. Ich habe auch noch ein kleines Projekt für dieses Jahr, von dem ich in der nächsten Sendung erzählen werde. Aber ich habe einfach ganz viel AC/DC gehört. Möchte jetzt einfach Shut in the Dark, weil ich das einfach doch echt geil finde, dass die nochmal gerade da sind und diese Platte rausgebracht haben, die gar nicht so schlecht ist, aber auch natürlich nicht die Neuerfindung des Rock'n'Roll, aber Shut in the Dark, die Single, umso öfter ich die höre, umso mehr mag ich die, deswegen kommt die jetzt auch noch mit auf die Fili- und Bumsi-Liste.
Bei mir ist es ein Weihnachtssong, weil wir haben jetzt den 22.11. und es ist an der Zeit, es ist eh schon seit Anfang Oktober, ist schon irgendwie Stollen wieder im Supermarkt und Marzipankartoffeln. Und wie immer, ey, warum sind Dominosteine immer ausverkauft? Dominosteine sind wirklich ausverkauft.
Wirklich?
Ja, immer ausverkauft.
Ich habe noch welche vom letzten Jahr bei mir, nachdem ich festgestellt habe, dass ich Dominosteine mit weißer Schokolade noch viel, viel lieber mag.
Na, okay. Ich möchte auf jeden Fall jetzt korrespondieren zum Supermarktsortiment von Andy Williams. It's the most wonderful time of the year. Mal einen ersten Weihnachtssong auf die Liste packen. Einfach, um euch so ein bisschen in die Stimmung zu bringen und so ein bisschen einfach Weihnachtsstimmung. Mut.
Finde ich sehr, sehr schön.
Geben. Jetzt genau. Schon an Geschenke denken. Jetzt schon mal anfangen, damit man nicht wieder am 23. zur Tankstelle muss.
Fühlt euch mal so, als wenn ihr gerade so einen ganz kleinen Dominostein in den Po geschoben bekommt und vom Weihnachtsmann in die Arme.
Es war so, aber nur so halb und es ist so halb reingeschoben und jetzt kommt der Olli mit seinem kleinen Knispelmäulchen da unten ran und knabbert die obere Schokolade und das Gelee oben an.
Was machst du? Aber ich mag, oh, das mag ich. Am liebsten mochte ich früher immer das Gelee.
Ja, und das knabbert der Olli euch jetzt ab und den Rest schiebt er mit der Zunge dann da schön richtig rein.
Genau. Und das mache ich nur, weil ihr die besten Hörer der Welt seid.
Ja.
Weil ihr unsere Fans seid und uns schon sehr, sehr lange die Stange haltet. Ja. Und wir bedanken uns dafür.
Ja, aber auch nicht übertreiben. Warum ist eigentlich mal, nee. Ich habe eine absolut super heisere Stimme. Ich weiß gar nicht, warum ist sie eigentlich so? Mal ganz im Ernst, ich habe so einen Witz gemacht wegen Alkohol, das kann eigentlich nicht sein.
Hast du im Studio geschrien, hast wieder eine Mitarbeiter angeschrien?
Ja, das ist wirklich immer total streng, jetzt bei uns hinter den Kulissen zu. Wir sind am Mittwoch wieder da, fest und flauschig auf die Hand und bis dahin sehen wir uns bei Insta, bei Twitter. Wir sehen uns,
Checkt auf alle Fälle unsere Stories ab, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, was in unserem Leben gerade so abgeht. Das ist nämlich mega exciting Shit, ja,
und
den
der
wir
Rabattcode
am Start
ist Olli und Jan 50. Da kriegt ihr auf alles, in allen Läden 50%. Probiert's einfach mal aus. Olli Jan 50 ist jetzt offiziell erlaubt. In allen Läden, überall an der Kasse immer sagen, Olli genau. Jan 50. Macht euch die Einkaufswagen voll und sagt an der Kasse, Olli Jan 50.
Sagt einfach, ich bin Fan von Olli und Jan, das öffnet euch viele Türen.
Macht aber genauso
aber
viele
sagt
Türen
nicht die zu. Nachnamen.
Ja, macht aber genauso viele Türen wieder zu. Tschüss, bis Mittwoch. Macht's gut, Leute. Ne?
Macht's gut, tschüss.
Und guck mal, siehst du, wie ich genau auf das Ende der Musik drauf getextet habe, weil ich einfach ein alter Radiofuchs bin, Olli. Genau.
Ja, weil du ein Profi bist.
So, und jetzt kommt Tina Turner, Simply the Best. Es ist 5.15 Uhr. Hier ist Hitradio Spotify. Guten Morgen.
Diese Episode von Fest und Flauschig wurde präsentiert von BookBeat, deiner Hörbuch-Flatrate. BookBeat gibt dir unbegrenzten Zugang zu 75.000 Hörbüchern aus allen Genres, on oder offline, direkt auf deinem Smartphone. Hol dir jetzt mit dem Code bookbeat.de/flauschig einen Gratismonat BookBeat Premium.